Und jetzt genau, hört ihr einfach den Beitrag und genau.
Menschen, die in Abschiebungshaft sitzen, haben keine Straftat begangen. Ihnen wird jedoch von deutschen Behörden kein Aufenthaltsrecht in Deutschland zugebilligt. Daher wird ihnen die Freiheit entzogen, damit sie sich nicht der Abschiebung entziehen können. Der Staat steckt die Ungewollten in Gefängnisse, damit sie unsichtbar und rechtlos bleiben, bis sie wieder dorthin gebracht werden, wo ihr Schicksal für uns gar nicht mehr sichtbar ist und oft ihre Leben unmittelbar bedroht sind. Laut der hessischen Landesregierung soll in der Abschiebungshaft normales Leben minus Freiheit möglich sein. In der Hausordnung der JVA Langenhagen heißt es, der Aufenthalt sei so liberal wie möglich zu gestalten. Wie diese zynischen Aussagen in der Praxis umgesetzt werden, davon wollen wir berichten. Der Abschiebeknast in Hannover liegt abgelegen in Langenhagen direkt am Rollfeld des Flughafens, außerhalb der Wahrnehmung der meisten, von Stacheldraht umgeben, mit vergitterten Fenstern und ausgestattet wie ein Hochsicherheitsknast. Unerwünschte Migrantinnen werden hier als Bedrohung inszeniert. Die Bauweise spricht schon in architektonischer Hinsicht der Behauptung Hohn, Abschiebungshaft sei etwas anderes als Strafhaft. Der Knast ist eine Blackbox. Es gibt wenig bis keine Einblicke in die Vorgänge hinter den Mauern. Die Gefangenen geraten in die Gefahr, komplett isoliert zu werden und ohne Unterstützung, Willkür und Rechtlosigkeit ausgeliefert zu sein. Um dem etwas entgegenzusetzen, besuchen wir in Kooperation mit dem Flüchtlingsrat Niedersachsen seit mehr als einem Jahr Abschiebehäftlinge in der JVA Langenhagen. Viele von uns besuchte Gefangene wurden in Behörden verhaftet, für sie meist völlig überraschend. Sie wurden in aller Öffentlichkeit mit Handschellen abgeführt, ein für alle zutiefst beschämender und nicht verständlicher Vorgang, der sie in der Öffentlichkeit als Straftäterinnen erscheinen lässt. Viele haben nicht einmal gewusst, weshalb sie sich in Abschiebungshaft befinden und es häufig auch in der Anhörung aufgrund von fehlenden DolmetscherInnen nicht erfahren. Bis dahin dachten sie, Deutschland sei ein Rechtsstaat, in dem nur StraftäterInnen verhaftet werden. Ohne die Rechtsberatung des Flüchtlingsrates Niedersachsen hätte es für viele keine Anlaufstelle oder Ansprechperson in Deutschland bzw. Hannover gegeben. Bei einigen hätte niemand gewusst, wo sie sich befinden. Wir werden euch nun einige Beispiele von Berichten und Erlebnissen der Gefangenen geben. Die Namen aller Betroffenen sind geändert.
Wir haben mit Bilal gesprochen, der ein geschwollenes Gesicht und Zahnschmerzen hatte. Die Aufsichtsbeamtin sagte uns, sie wisse von den Zahnschmerzen. Ein Anlass zu handeln war das für sie nicht. Sie verwies darauf, dass für einen Zahnarztbesuch ein Antrag auf Deutsch auszufüllen sei. Das sei den Gefangenen auch bekannt. Bilal aber wusste davon nichts. Weil wir zufällig vor Ort waren, konnten wir mit ihnen den Antrag auf Deutsch schreiben und die Behandlung wurde auch durchgeführt. Bilal wurde kurz darauf abgeschoben.
Wir haben mit Ranga gesprochen, der mehr als 10 Jahre in Deutschland lebte und verhaftet wurde, als er in einer Schichtpause bei seiner Arbeit seine Duldung bei der Ausländerbehörde verlängern wollte. Er hat seinen Jahresurlaub für die Abschiebungshaft genommen. Sein Arbeitgeber hat täglich angerufen und gefragt, wann er endlich wieder zur Arbeit kommen kann. Aufgrund seiner guten sogenannten Integrationsleistung ist er nach Wochen der Inhaftierung beim Haftprüfungstermin entlassen worden. Sein Fall wurde an die Härtefallkommission seines Bundeslandes verwiesen. Diese hat ihm die freiwillige Ausreise nahegelegt und versprochen, dass er bei der nächsten Einreise nach Deutschland Papiere bekommt. Daran glauben wir allerdings nicht. Er ist dann freiwillig ausgereist.
Wir haben mit Abdul gesprochen, der panische Angst davor hatte, wieder in den, wie er es nannte, Cold Room zu müssen. Es stellte sich heraus, dass er 2 Tage in Einzelhaft in einer sehr kalten Zelle zubringen musste. Den Grund dafür wusste er nicht. Davon haben wir nur zufällig erfahren, weil wir wegen seiner SIM-Karte eine harmlose Frage an den aufsichtführenden Beamten stellen wollten und Abdul flüsternd verzweifelt darum gebeten hat, seinetwegen keine Fragen zu stellen, weil er, Zitat, keine Probleme machen will. Er wurde dann abgeschoben.
Wir haben mit Faisan gesprochen, der in Haft war, obwohl er gültige Papiere in Italien hatte und der bei einem Besuch bei Freundinnen in Deutschland verhaftet wurde. Weder Polizei noch das zuständige Amtsgericht interessieren sich für seine italienischen Papiere. Die Ausländerbehörde wollte ihn in sein Herkunftsland abschieben. Das Amtsgericht ordnete 2 Monate Abschiebungshaft an. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen organisierte einen Anwalt, der Haftbeschwerde einlegte und beim Haftprüfungstermin 8 Wochen später darauf hinwies, dass der italienische Ausweis von Faisan in der Asservatenkammer der JVA Langenhagen liegt. Das Gericht hat daraufhin die sofortige Freilassung angeordnet. Zu diesem Zeitpunkt war Faisan 2 Monate rechtswidrig in Haft und ohne die Unterstützung des Flüchtlingsrates und des Anwaltes wäre er in sein Herkunftsland abgeschoben worden, obwohl er gültige Papiere für den Schengen-Raum bei sich hatte. Bei einem unserer Besuche, die mit Dolmetscher stattfanden, sagte er zu uns, er könne uns nicht erzählen, was innerhalb der JVA mit den Gefangenen wirklich passiert, weil der aufsichtsführende Beamte alles mithören kann. Er könne nur mit dem Dolmetscher in seiner Muttersprache darüber sprechen. Übersetzt werden kann es im Besuchsraum nicht. Auf unsere schriftliche Frage, die der Dolmetscher übersetzt hat, ob er und die anderen Gefangenen schlecht behandelt werden, hat er heftig genickt.
Wir haben mit Amir gesprochen, der bei seiner Verhaftung angegeben hat, minderjährig zu sein, was ihm nicht geglaubt wurde. Trotzdem wurde er vorsichtshalber isoliert von den volljährigen Gefangenen untergebracht. Obwohl er als Minderjähriger gar nicht hätte im Knast sein dürfen, wurde ihm das Rauchen verboten, weil er minderjährig sei. Er wurde sofort nach Grenzübertritt verhaftet und hatte keine Ahnung, wo er sich überhaupt befindet. Nachdem er der Gefängnispsychologin gesagt hatte, dass es ihm sehr schlecht geht und er sich deswegen ritzen würde, ist er am selben Abend, nur mit T-Shirt und Unterhose bekleidet, aus seiner Zelle abgeholt und zum Knast zur Schulenburger Landstraße gebracht worden. Er wusste nicht, warum er abgeholt und wohin er gebracht wurde. Er wurde in eine Einzelzelle mit Kameraüberwachung gesteckt. Ein Beamter sagte zu ihm auf Englisch, er sei dort wegen der Sache mit dem Ritzen. Offensichtlich ging die JVA hier von einer Suizidgefährdung aus. Doch statt den jungen Geflüchteten zu entlassen, wurde er für eine Nacht in einer Strafanstalt für Erwachsene untergebracht, ohne zu wissen, was mit ihm geschieht. Er wurde nach knapp 3 Wochen Haft aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie, die Abschiebungen kurzzeitig unmöglich machte, mit der schriftlichen Anweisung entlassen, sich in der Erstaufnahmeeinrichtung Soltau-Fallingbostel zu melden. Dort sollte er am ersten Tag des Lockdowns mit dem Zug hinfahren. Wie er das bewerkstelligen sollte, musste er, in Langenhagen vor dem Knast stehend und ohne Deutsch zu sprechen, selbst herausfinden. Es gab keinerlei Unterstützung seitens der Behörden. Ein angemeldeter und genehmigter Besuch wurde uns vor Ort verweigert, weil der Gefangene angeblich gewalttätig gewesen war und nun natürlich unter Verschluss sitzt und nicht besucht werden kann. Gegen wen, warum und ob überhaupt die Person gewalttätig war, ließ sich nicht klären. Hier waren wir ausschließlich auf die Auskunft der BeamtInnen angewiesen. Ende des letzten Jahres wurden Besuche für 2 Wochen sogar komplett untersagt, weil der Krankenstand beim JVA-Personal zu hoch war und niemand da gewesen wäre, der die Besuche beaufsichtigen konnte. Hier werden aus Sicht der JVA angeblich notwendige Entscheidungen getroffen. Die Rechte der Gefangenen werden dabei jedoch vollkommen ignoriert. In der Hausordnung der JVA steht, dass die bereitgestellten Kühlschränke zum Kühlen von Lebensmitteln benutzt werden sollen. Allerdings gibt es keine Kühlschränke vor Ort, was zur Folge hat, dass den Gefangenen keine frischen Lebensmittel mitgebracht werden können, da diese laut Auskunft der JVA uns gegenüber nicht angemessen zu lagern seien. In der Hausordnung steht weiterhin, dass Hygiene, Genuss und Lebensmittel jederzeit für die Gefangenen abgegeben werden können. Viele Gefangenen klagen über trockene Haut und bitten uns darum, Körpercreme mitzubringen. Dies wurde jedoch entgegen der Hausordnung jedes Mal abgelehnt. Eine Begründung dafür wurde uns nicht gesagt. Die Gefangenen könnten stattdessen in diesen Fällen einen Antrag bei der Anstaltsärztin stellen. Das wird aber nicht allen Gefangenen mitgeteilt. Und in mindestens einem Fall wurde ein solcher Antrag von BeamtInnen der JVA abgelehnt, weil das angeblich nicht nötig sei. An den vermeintlichen Kleinigkeiten, wie den fehlenden Kühlschränken und dem bürokratischen Aufwand, der es den Gefangenen faktisch meist unmöglich macht, zum Beispiel in den Besitz eines einfachen Hygieneartikels zu kommen, wird deutlich, dass den Gefangenen jegliche Selbstbestimmung genommen wird. Es ist wichtig, durch die Besuche im Knast unsere Solidarität mit den Gefangenen zu zeigen. Es geht aber auch darum, ein wenig Transparenz zu schaffen und damit Willkür und Entrechtung entgegenzuwirken. Das Ziel muss es selbstverständlich sein, diese Besuche überflüssig zu machen. Freiheit ist ein Menschenrecht. Deshalb fordern wir Abschiebungshaft abschaffen.
Kann ich das Bürger von der Stadt.
Ja.
Hier werden die Leute befragt nach ihrer Identität, woher die kommen, sowas halt.
Ja. Warum werden diese Gespräche geführt?
Ja, die in der Hoffnung, dass es alles schneller geht mit der Abschiebung.
Ja. Ist das auch deine Hoffnung, dass es wirklich schnell geht?
Nein. Meine Hoffnung ist, dass ich schnell hier rauskomme, aber jetzt nicht, dass ich abgeschoben werde, weil ich kenne nur Deutschland. Bevor die mich festgenommen haben, haben die das 4-mal vorher versucht, mich festzunehmen, sind die mir hinterhergerannt, alles Mögliche. Ja, und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Ich saß im Betrieb meines Bruders, hab da geholfen, weil der wurde jetzt abgeschoben. Ja, und dann kamen die irgendwann, ich hab das auch nicht dann so für nötig gehalten, nochmal abzuhauen, weil ich will, dass es ein Ende hat. Ich will vernünftig leben. Irgendwann hat man keine Lust mehr, man kann nicht arbeiten, man kann keine Familie gründen, nichts. Und dann habe ich gedacht, halte ich das dann aus, auch egal was passiert, muss ich einfach durch jetzt. Vielleicht hat das irgendwann mal ein Ende. Ich habe auch schon einen Abschiebetermin bekommen. Ich habe einen Abschiebetermin bekommen für den 22. April. Aber die haben noch keine Ersatzpapiere, so dass sie mich abschieben könnten. Aber das ist alles in Bearbeitung.
Kriegt man das hier mit, wenn Leute abgeschoben werden?
Ja.
Wie kriegt man das mit?
Ja, man, nach einer Zeit wird man ja mehr, man befreundet sich mit den Leuten. Dann benachrichtigen die einen.
Wie benachrichtigt man sich? Also
man sieht sich ja, man sagt, man kriegt ja einen Zettel, da steht der Abschiebetermin drauf. Und dann geben die das weiter. Also kommen die zu mir und sagen, ich habe einen Abschiebetermin bekommen. Ja. Einige sind schon wieder zurückgekommen, habe ich schon wieder zum zweiten Mal hier gesehen. Ja, und jetzt sind die schon wieder weg. Und ich bin immer noch hier.
Und bist du froh, dass du noch hier bist?
Mehr oder weniger. Das ist ein gutes Zeichen, desto länger man hier ist, denke ich. Mhm. Hat man mehr Chancen, hier rauszukommen in Deutschland.
Mhm. Was verdienst du hier bei deinem Job?
In der Woche 54 Euro.
Wie viel?
54 Euro die Woche.
Was machst du mit dem Geld?
Ja, ich kaufe ein. Ja, ich bekomme sowieso nur 24 Euro, weil die ZAP zieht mir immer 30 Euro ab, jede Woche.
Warum ziehen Sie das ab, das Geld?
Da sollen Abschiebekosten sein.
Ja.
Wenn ich jetzt abgeschoben werden sollte und ich möchte wieder nach Deutschland, muss ich die Kosten bezahlen. Wenn ich in die Türkei abgeschoben werden soll, da geht man arbeiten für 10 Euro am Tag und da reicht das gerade mal zum Leben. Und wenn ich, wie soll ich denn dann wieder zurückkommen, wenn ich 8.000 Euro bezahlen muss? Das habe ich, wenn ich 80 Jahre alt bin, habe ich vielleicht die 8.000 Euro zusammen. Dann brauche ich auch nicht mehr nach Deutschland zu kommen.
Die Häuser werden hier so gebaut. Diese Sachen werden hier zurechtgeschnitten hier oder drüben. Das ist egal. Die werden auf jeden Fall zurechtgeschnitten, dann werden die hier zusammengebaut. Solche Sachen zum Beispiel kommen da zusammen. Wie da vorne haben wir das Muster. Ja, dann werden die weiterverkauft, aber an Privatkunden.
Mhm.
Ja, oder an Firmen.
Du hast ja eine Zeit lang gearbeitet?
Genau.
Warum arbeitest du denn nicht mehr hier?
Ja, die Bezahlung war nicht gut. Deswegen arbeite ich nicht mehr hier. Ich habe in der Woche 30 Euro bekommen.
Ja. Und wie viele Probehäuser hast du gebaut in der Woche?
Am Tag haben wir 10 Stück gemacht, also in der Woche ungefähr 50 Stück.
Ja. Weißt du, für wie viele die verkauft werden, die Probehäuser?
Ich glaube, die kleinen, es gibt kleinere auch, die werden für 25 und die größeren für 30 oder 40.
Oh. Das heißt, du bekommst nur einen ganz kleinen Teil von dem ab, was die.
Wir sind Häftlinge. So ist das.
Ja, ich finde das nicht normal. Man tut sich erstmal hier im Gefängnis und danach schicken die noch eine Rechnung. Wir haben das nicht ausgesucht, wissen Sie? Und manchmal kommen die sogar, die ZAB, ja, die zeigen sich nicht kooperativ genug. Wie soll man sich denn kooperativ genug zeigen? Können sich irgendjemand anrufen? Wie soll ich denn jemanden anrufen, während ich hier im Gefängnis sitze, in meinem Heimat? Können Sie keinen Kontakt aufnehmen mit irgendjemandem? Als Straßenwart, ich hätte vielleicht was Besseres machen können, wissen Sie? Ich habe mich angestrengt, Schule gemacht, dies und das, bla bla. Mehrere Praktikum in verschiedenen Dings gemacht und so. Ich habe auch Urkunde bekommen, wirklich, wo ich eine Möglichkeit gehabt hätte, zum Beispiel bei der Post, Deutschen Provost zum Beispiel, bereit mich einzustellen. und so. Ne? Nachdem ich in 12 Wochen Praxis gemacht habe, das war zwar kein guter Job, aber ich hätte trotzdem einen Job gemacht und ich hätte jetzt in der Ausbildung abgeschlossen, vielleicht als Festangestellter jetzt. Aber du kannst zwar nicht arbeiten, weil du keine Arbeitserlaubnis hast oder weil manchen halt sehr kompliziert wurden. Es gibt manche Arbeitgeber, die können ich gar nicht mit Ausländergesetzen auch. Ich stelle eine merkwürdige Frage, was ist das, was musst du denn machen? Dann sagen die, nee, die lassen lieber, nimm jemand anderen. Nur wegen einer Papiere, wo man draufsteht, okay, hiermit bestätigen wir, dass derjenige, der eine Ausbildung machen kann. Das wurde mir nicht gegeben. Jetzt komme ich hier hin, wollen mich zur Arbeit schicken, wegen 1 Euro. Ich fühle mich verarscht. Deshalb habe ich das kategorisch abgelehnt von Anfang an. Ich würde auch nicht arbeiten können, weißt du.
Warum lasst ihr mich ganz?
Das waren noch mal ein paar Szenen aus Büren. Der Knast hier funktioniert ein bisschen anders, aber ich glaube, dass die einfach ganz klar diese Absurdität aufzeigen. Draußen keine Arbeitserlaubnis und im Knast soll man dann für 1 Euro oder noch weniger arbeiten. Völlig absurd.